Ja, ihr lieben Frauen, ihr habt heute Vormittag gar nichts verpasst, denn euch hätte es nicht geschmeckt. Da gab es jetzt keinen Quark, es gab keinen Joghurt, es gab nicht so Vogelfutter wie Leinsamenkerne und Kürbiskerne und Müsli. Deswegen sage ich, ja gut, Marmelade gab es auch, wäre was für euch dabei gewesen, Käse auch. Interessant, dass die Käseauswahl im Vergleich zur Wurst und Fleischauswahl relativ wenig war, deswegen war es ja ein Männerfrühstück. Ne? Prima. Also, schön, dass wir uns jetzt aber wieder in der Runde treffen. Ich habe eine kleine Info für morgen. Morgen ist ja der Abschluss von Josef und wer möchte, kann dann für morgen ab Kapitel 43 die Josefsgeschichte zu Ende lesen, weil morgen weiß ich nicht, inwieweit ich alle Bibelstellen lesen kann, einfach aus Zeitgründen. Ist ja ein sehr schönes Thema, aber auch intensives Thema, wenn es um Vergebung geht. Und genau, also, und da erst um 10:30 der Gottesdienst stattfindet, haben wir ja morgen früh noch alle Zeit der Welt, ab Kapitel 43 uns da vorzubereiten, dass wir es frisch in uns haben. Okay, wir starten mit dem Endspurt von Kapitel 41 ab Vers 53. Als nun die sieben reichen Jahre um waren im Lande Ägypten, da fingen an die sieben Hungersjahre zu kommen, wie Josef gesagt hatte. Und es ward eine Hungersnot in allen Landen, aber in ganz Ägyptenland war Brot. Als nun ganz Ägyptenland auch Hunger litt, schrie das Volk zum Pharao um Brot. Aber der Pharao sprach zu allen Ägyptern, gehet hin zu Josef, was der euch sagt, das tut. Als nun im ganzen Lande Hungersnot war, tat Josef alle Kornhäuser auf und verkaufte den Ägyptern. Denn der Hunger ward je länger, je größer im Lande. Und alle Welt kam nach Ägypten, um bei Josef zu kaufen, denn der Hunger war groß in allen Landen. Ja, jetzt sind also diese sieben guten Jahre vorbei und Pharao hat ja Josef seinen Vorschlag angenommen und Josef war dafür verantwortlich, dass die Vorräte gesammelt werden, damit die Menschheit überlebt die sieben Hungersjahre. Und wie wir gerade erfahren haben, aus der ganzen Welt kamen nun die Menschen nach Ägypten, weil nur dort gab es noch was. Also die Scheunen sind gefüllt. Und da wird auch ein Prinzip deutlich, wenn Gott uns segnet, dann haben wir auch eine Verantwortung, mit dem Segen umzugehen. Ja, also zum einen, er hat den Josef gesegnet mit dieser Begabung, das musste er erstmal schaffen, in so Größendimensionen Vorräte anzuschaffen. Der hat das alles organisiert, ohne dass er Excel-Tabellen erstellen konnte und sonstige Dinge mit dem Computer planen konnte. Ja, und da hatte Josef eine Verantwortung, dass er diesen Segen, den Gott ihm gab, auch nutzte, dass das nicht brach liegt und deswegen Menschen hopf gehen, nur weil sie verhungern, unnötig. Und wo es auch deutlich wird, Ägypten war nun gesegnet, ja, sie hatten die Lebensmittelvorräte, weil ja Gott dem Josef die Einsicht gab, dem Pharao den Traum auszulegen. Und jetzt hatte auch Ägypten eine Verantwortung, nicht nur egoistisch zu sein und zu gucken, Hauptsache unsere Landsleute überleben, sondern die ganze Welt konnte kommen und bekam. Und das ist ein Prinzip, ja. Dass wir nicht nur auch an uns denken, auch mit geistlichen Segen, den er uns gibt. Oder dass Christen werden teilweise ja auch materiell sehr gesegnet. Sage ich euch ja nichts Neues hier in eurer Region. Ja, was es da für Christen gibt, die Firmen haben, reich gesegnet. Aber diese Christen kommen auch ihrer Verantwortung nach. Und ja, öffnen ihr Herz und ihr Portemonnaie fürs Reich Gottes. Und das ist einfach auch zu beachten. Wir haben eine Verantwortung, wie wir mit dem umgehen, was Gott uns schenkt. Und jetzt sind wir bei Kapitel 42 angekommen. Als aber Jakob sah, dass Getreide in Ägypten zu haben war, sprach er zu seinen Söhnen, was seht ihr euch lange an? Siehe, ich höre, es sei in Ägypten Getreide zu haben. Zieht hinab und kauft uns Getreide, dass wir leben und nicht sterben. Da zogen hinab 10 Brüder Josefs, um in Ägypten Getreide zu kaufen. Aber den Benjamin, Josefs Bruder, ließ Jakob nicht mit seinen Brüdern ziehen, denn er sprach, es könnte ihm ein Unfall begegnen. So kamen die Söhne Israels, Getreide zu kaufen, samt anderen, die mit ihnen zogen. Denn es war auch im Lande Kanaan Hungersnot. Jakob, er hat wirklich große Sorge um Benjamin getragen. Und die anderen Söhne, sie verlangen schon gar nicht mehr von ihrem Vater Jakob, dass der Benjamin mitkommen muss. Sie haben ja wirklich täglich vor Augen erlebens, hautnah täglich, jede Minute mit, wie untröstlich dieser Vater Jakob ist über diesen Verlust von Josef. Und sie wussten, wir können das unmöglich einfordern. Wir können das unmöglich von unserem Vater erwarten. Wir können ihm das nicht antun, den einzig verbliebenen Sohn von der Rahel noch mitzuschicken. Trauer. Ja, für Jakob ist ja Josef immer noch tot zu dem Zeitpunkt. Trauer. Auch wir merken, wenn wir betroffen sind, es braucht Zeit. Und ich denke, eine gewisse Heilung von Trauer geschieht. Aber auslöschen lässt es sich nicht. Dafür sind wir Menschen. Und so realistisch müssen wir sein, dass wenn jemand von unseren Lieben genommen wird, eine Lücke bleibt, solange wir auf dieser Erde sind. Bei aller Heilung und Frieden, wo Jesus uns auch im Herzen schenkt. Dann ab Vers 6. Aber Josef, er war der Regent im Lande und verkaufte Getreide allem Volk im Lande. Als nun seine Brüder kamen, fielen sie vor ihm nieder zur Erde auf ihr Antlitz. Und er sah sie an und erkannte sie, aber er stellte sich fremd gegen sie und redete hart mit ihnen und sprach zu ihnen, woher kommt ihr? Sie sprachen, aus dem Lande Kanaan Getreide zu kaufen. Aber wiewohl er sie erkannte, erkannten sie ihn doch nicht. Und Josef dachte an die Träume, die er von ihnen geträumt hatte und sprach zu ihnen, ihr seid Kundschafter und seid gekommen zu sehen, wo das Land offen ist. Anhand der Informationen, die wir hier also erfahren, ist davon auszugehen, dass alle Ausländer, also alle Nicht-Ägypter, die kamen, sie mussten direkt zu Josef. Anders ist es nicht zu erklären, dass Josef auf seine Brüder trifft. Natürlich haben sie den Josef nicht erkannt, er war natürlich als Premierminister dementsprechend gekleidet, hatte eine typisch ägyptische Frisur, die auf ägyptische Art geschnitten und so weiter war. Und dann hat er auch mit seinem Dolmetscher gearbeitet, sich nicht anmerken lassen, dass er sie versteht. Aber obwohl mittlerweile 22 Jahre vergangen sind, müssen sie, die Brüder, eigentlich noch ziemlich gleich ausgesehen haben, ja, weil Josef sie ja sofort erkannte. Und dann fielen sie auf ihr Angesicht vor ihm und dann kamen natürlich die ganzen Träume, die ja dann für den Zoff früher sorgten mit der Eifersucht. Die ganzen Träume kamen also in Erinnerung und es erfüllte sich, ja, das, was er damals geträumt hatte, sie fielen auf ihr Angesicht. Und dann geht er hin und behandelt sie also gar nicht allzu sanft, sondern er konfrontiert sie und er ja, behauptet ganz hart, sie seien Kundschafter, also Spione. Ein Spion, er späht aus. Er möchte unbekannte Informationen besorgen, die eigentlich niemand erfahren soll. Die sind für niemanden bestimmt und das macht ein Spion, um dann sie praktisch zu nutzen zu seinem Vorteil. Also so nennt er sie, ihr seid Spione. Das bedeutet, wenn sie es wirklich sind, wenn bewiesen wird, dass sie Spione sind, dann war es das mit ihrem Leben. Ja, sie kamen von weit her, um Getreide zu kaufen, weil es ja zu dem Zeitpunkt nur noch in Ägypten welches gab. Und deswegen war das von Josef gar nicht so dumm. Also das war jetzt nicht einfach theoretisch herangezogen, dass sie Spione sein könnten, sondern das war sowas von realistisch. Es gab nur in Ägypten noch eben Getreide zu kaufen. Und es hätte jetzt sein können, dass alle Völker oder viele der Völker kommen und über sie herfallen und von diesem so teuren, wertvollen Nahrungsmittel zu bekommen. Das ist ja heute auch so. Ich sage nur Stichwort Sonnenblumenöl. Auf einmal werden Dinge kostbar. Ja? Oder Menschen leiden schon und dann gibt es Typen, die schlachten das auch noch aus. Die Not wird bestialisch ausgenutzt, da flüchten ukrainische Frauen nach Deutschland, dann werden sie hier vergewaltigt. Ja, also das ist alles nicht so freilose erfunden von diesem Josef. Also so Gefahren gibt's. Und so war das also auch in Ägypten. Ja, das war total alltagstauglich. Man musste damit rechnen. Also auch hier wieder hat Josef von Gott Weisheit erhalten. Ja, für die Brüder wirkte das überhaupt nicht komisch. Überhaupt nicht auffällig oder daneben theoretisch erfunden. Jetzt blenden wir nochmal 22 Jahre zurück. Da war die Situation, wo die Brüder auf dem Feld waren, wo der Vater Jakob den Josef zu ihnen schickt. Und die Brüder sahen ja schon auf Entfernung, wie der Josef hergelaufen kommt. Und vielleicht haben die Brüder damals auch gesagt, guckt mal, wer da kommt, hier kommt der Ausspäher, hier kommt der Spion. Das Vetterchen hat ihn geschickt, ja, dass er wieder Material, Infomaterial sammelt, um uns zu Hause zu verpetzen. Vielleicht war es so, dass sie ihn als Spion bezeichneten. Vers 10 und 11. Sie antworteten ihm, nein, mein Herr, deine Knechte sind gekommen, Getreide zu kaufen. Wir sind alle eines Mannes Söhne. Wir sind redlich und deine Knechte sind nie Kundschafter gewesen. Jetzt sagen seine Brüder zu ihm, wir sind ehrliche Leute. Spione sind wir niemals. Wie kommst du drauf? Wir sind grundehrlich. Also, die hatten wahrlich die Gabe der Schauspielerei. Wirklich, das war pure Schauspielerei. Sie haben sich hinter einer Maske versteckt. Ja, denn wenn wir uns nur noch mal vor Augen halten, wie gingen sie mit ihrem Vater Jakob um und was haben sie ausrichten lassen, ja, über Josef, die Lüge dem Vater. Also Schauspielerei, alles andere als ehrlich. Und auch hier sind wir mitten im Heute drin. Fast alle Menschen geben sich als ehrlich aus. Ja, ich bin ja noch recht oft mit Nichtchristen im Gespräch und da sagen die wenigsten, ja, ich habe schon mal irgendwas Unehrliches gemacht oder Ähnliches. Ich habe noch nie was Schlimmes oder Böses gemacht. Ich bin ein ganz ehrlicher Mensch. Aber wir müssen nicht nur an die Nichtchristen denken. Auch wir Christen sind da manchmal betroffen und stehen teilweise in der Gefahr, dass wir so vieles verstecken. Auch wir Christen können eine Maske tragen. Olympia, Sommerolympia 2008, fand in Peking statt. Peking wollte aller Welt zeigen, was für einmalige Spiele sie bieten können. Und eine einmalige Eröffnungsfeier wollten sie bieten. Bei dieser Eröffnungsfeier waren im Luftraum 25 Fußspuren aus Feuerwerk, 29 Fußspuren aus Feuerwerk, 29, weil es damals die 29. Sommerspiele waren. Und dann kam hinterher heraus, dass nur die drei letzten über dem Stadion echtes Feuerwerk war. Die 26 davor, die waren reine Computerimitation. Aber Hauptsache, ja, einen glänzenden Eindruck hinterlassen wollen. Eine Tänzerin ist 2 Wochen vor dieser Eröffnungsfeier bei einer Probe so jämmerlich gestürzt, dass sie der Rest ihres Lebens querschnittsgelähmt im Rollstuhl verbringen wird. Das sollte geheim gehalten werden, sollte niemand in der Welt erfahren. Journalisten haben es dann aufgedeckt. Aber wisst ihr, wir müssen keine Chinesen sein, um diese Gefahr mit der Maske zu tragen. Ja, wir sagen ja auch so schön, ja, mein Gesicht nicht verlieren, auch bei uns Christen. Wie sieht's mit der Familie aus? Ja, wie geht's da teilweise in den eigenen 4 Wänden zu? Aber wichtig ist, ja, die Nachbarn, die sollen ja glauben, was für eine tolle Christenfamilie wir sind. Vielleicht auch noch nicht nur vor den Nachbarn, sondern auch in der Gemeinde. Oh nee, meine Mitchristen, meine Glaubensgeschwister, nee, das geht die mal also gar nichts an. Nach außen muss alles stimmen. Und dann werden wir ja noch so oft bestätigt. Ja, wir haben Erfolg mit unserer Maske, es funktioniert. Ich fliege manchmal beruflich, das kommt der Zeltmission je nach Entfernung günstiger und geht schneller. Und dann bin ich also mal von Stuttgart nach Hamburg geflogen und als ich in Stuttgart eincheckte, ja, sagt die Person doch glatt zu mir, sie haben 500 Gramm Übergewicht. Also nicht ich, sondern mein Koffer, ja. Und ich hätte jetzt die Chance, die 500 Gramm zu bezahlen oder auszuräumen. Dann war ich also in Hamburg. Und also auf dem Hinflug, wo das mit den 500 Gramm war, da war ich ganz normal alltäglich gekleidet. Dann auf dem Rückflug in Hamburg, da bin ich praktisch direkt nach dem Gottesdienst aus der Gemeinde zum Flughafen und war halt ein bisschen sonntäglich gekleidet. Und ich hatte in Hamburg Mitbringsel für meine Kinder gekauft. Dann checke ich da ein und du siehst dann ja selber, was die Waage anzeigt. Jetzt waren das 2 Kilo zu viel. Ich hörte nicht ein Wort, ich kam durch. Ja. Dann dachte ich eben, Kleider machen Leute mehr Schein als sein. Also wir kriegen ja da noch Bestätigung, es funktioniert. Und die Gefahr der frommen Fassade, die gibt's. Und wir pflegen sie nicht selten in der Gemeinde, zu Hause, aber auch im Geschäftsleben. Man ist anders. Ich will ja niemanden verurteilen, aber wie sieht's im Geschäftsleben aus? Wenn du da im Restaurant mit anderen zum Essen bist, betest du? Oder man ist vielleicht falsch, man schaut nur auf sich. Und hier die Brüder, sie sagen, wir sind ehrliche Leute, wir, was Böses. Wir wissen nicht mal, wie man böse schreibt. Wir würden nie was Böses tun. Ja, dass Worte und Taten zusammengehören. Und das Gegenstück zur Maske ist Transparenz. Ich verstecke nichts und verdecke nichts. Ich bin durchschaubar. Da gibt es ja eine herrliche Anekdote. Fragt mich nicht, ob es in echt passiert ist, aber ich kann es mir vorstellen. Da geht der Teenager in seiner Gemeinde auf einen inzwischen 70-jährigen Schreiner zu, längst Rentner, aber ist immer noch aktiv. Und der Teenager fragt ihn, du, kann ich bei dir mal eine Woche Praktikum machen? Dann sagt der Ältere, ja klar, du willst sicherlich schauen, wie so ein Schreiner mit viel Erfahrung arbeitet und ein paar Tricks lernen. Sagt der Teenager, nein, ich will gucken, wie du reagierst, wenn du dir mit dem Hammer auf den Daumen schlägst. Ja, das ist Transparenz. Ich weiß von einem, der im vollzeitlichen Dienst steht, kam ein Teenager aus seiner Gemeinde zu ihm. Du, ich würde mal gern einen Tag bei dir zu Hause mit dir im Büro sein. Ich will einfach mal wissen, wenn du nicht unterwegs bist, wie dein Alltag aussieht. Das ist gefragt, gewünscht. Und was Josef im Leiden gelernt hat, das sollten nun zunächst auch seine Brüder lernen. Und er will ihnen wirklich dabei helfen, dass die Brüder zurechtkommen. Er hat einfach das Anliegen, dass ihr Herz von Grund auf erneuert wird. Das ist sein Wunsch für die Brüder. Erneuerung von Grund auf. Ich lese uns mal Hebräer 12, Vers 11 vor. Jede Bestrafung tut weh. Sie ist zunächst alles andere als eine Freude. Später jedoch trägt eine solche Erziehung reiche Frucht. Menschen, die durch diese Schule gegangen sind, führen ein friedfertiges und gerechtes Leben. Das sucht sich niemand freiwillig aus. Aber diesen Blick hat der Josef für seine Brüder. Schmerzliche Wege heilen. Und vor allem, wenn sie nicht von uns egoistisch den anderen zugefügt sind, sondern wenn sie von Gott kommen, ja, dann dienen sie wirklich zum Zurechtkommen, zur Heilung. Das schmerzliche Wege heilen, das musste ich mal buchstäblich selbst erfahren. Ich bin ja noch vom letzten Jahrtausend. Und als ich 10 war, da war das 10-Gang-Rennrad war der absolute Hit. Da hat man noch nicht von Fahrrädern mit über 20 Gängen gesprochen. Fahrradhelm, gut, vielleicht gab es schon welche, aber waren absolut nicht verbreitet. Und dann lag ich meinen Eltern mit 10 in den Ohren, Eltern, ich brauche dieses 10-Gang-Rennrad, unbedingt. Dann kam mein Vater, der Bedenkenträger, und hat gesagt, Junge, jetzt pass mal auf. Du kennst bisher nur ein 3-Gang-Rad mit Rücktrittsbremse. Und ich habe wirklich mit dem 3-Gang-Rad schon genügend Dinge gebaut. Ich habe vorne am Schneidezahn eine Krone, weil ich mal über den Lenker bin und direkt an der Bordsteinkante gelandet bin. Ich hatte mindestens 2 Löcher im Kopf, alles mit dem Fahrrad veranstaltet. Sagte also, mein Vater, weißt du, denk mal dran, was du mit dem 3-Gang-Rad schon alles geschafft hast. Du kriegst ja so ein 10-Gang-Rennrad, aber warte mal noch 2-3 Jahre, dass du ein bisschen älter bist. Vor allem, da hast du keine Rücktrittsbremse. Ja, ich hatte ja schon bei lebenswichtigen Dingen immer Ausdauer, deswegen auch da. Und tatsächlich bekam ich es dann. Allerdings wurde dieses Rennrad nur 3 Tage alt, dann war es Totalschaden und ich auch. Bin bei uns im Ort den Berg hochgegangen, habe es hochgeschoben, weil man muss ja mal den Berg so 300 Meter steil runterfahren. Man muss ja schon gucken, ob es auch wirklich läuft. Und dann ras ich da runter und dann erkenne ich, dass ich so unterwegs war, dass ein Kanalisationsdeckel war, aber die Kante nicht eben war mit dem Asphalt. 2 Zentimeter die Kante. So, das geschieht dann ja in hundertstel Sekunden. Du kommst da angerast, siehst das. Was mache ich im Effekt? Ich gehe in den Rücktritt. Es bremst nichts. Was mache ich weiter im Effekt? Ich drücke eine der beiden Felgenbremsen und erwischte die vordere. Das hat mich jämmerlich gescherbelt. Ich war fast 2 Wochen im Krankenhaus. Ich hatte einen Hüftanbruch. Ich hatte so eine starke Gehirnerschütterung. Es war fast Gehirnbluten. Hier an der Stelle gab es einen Schädelanbruch und solche Geschichten. Musste ich also schmerzlich das wirklich lernen. Es wäre gescheiter gewesen, mal auf die Eltern zu hören. Aber tut dann ja gut, man ist viel gnädiger dann mit den eigenen Kindern, gell? Gut. Also, im Leiden wird uns Oberflächliches genommen, so oft. Dann haben wir die Verse 12 bis 17. Er sprach zu ihnen, nein, sondern ihr seid gekommen zu sehen, wo das Land offen ist. Sie antworteten ihm, wir, deine Knechte, wir sind 12 Brüder eines Mannes Söhne im Lande Kanaan. Und der Jüngste ist noch bei unserem Vater, aber der eine ist nicht mehr vorhanden. Josef sprach zu ihnen, es ist, wie ich euch gesagt habe, Kundschafter seid ihr. Daran will ich euch prüfen. So wahr der Pharao lebt, ihr sollt nicht von hier wegkommen. Es komme denn her euer jüngster Bruder. Sendet einen von euch hin, der euren Bruder holt, ihr aber sollt gefangen sein. Daran will ich prüfen eure Rede, ob ihr mit Wahrheit umgeht. Andernfalls, so wahr der Pharao lebt, seid ihr Kundschafter. Und er ließ sie zusammen in Gewahrsam legen 3 Tage lang. Josef, der spricht sowas von hart mit seinen Brüdern, und die Brüder, sie winden, sie drehen sich nach allen Seiten. Nein, Kundschafter, Spione, sind wir doch auf keinen Fall. Was denkt dieser harte Ägypter denn nur über uns? Warum beschuldigt er uns für sowas? Und vor allem, jetzt haben sie keine Möglichkeit, sich aus der Schlinge zu ziehen. Keine Chance zu entfliehen. Sie waren wirklich festgesessen. Und nur mal angenommen, sie würden es versuchen, davonzukommen, dann hätte der Ägypter ja seinen Beweis. Dann hätte er seine Bestätigung, wir sind Spione, ja, wir sind falsche Leute, wir haben irgendwas zu verdecken. Römer 2, Vers 4, dort steht, dass uns Gottes Freundlichkeit, seine Güte zur Umkehr leiten will. Aber auf dem Ohr von Gottes guten Wegen, da sind wir leider oft taub, auch ich. Deswegen braucht es oft die schmerzlichen, die härteren Wege. Aber letztlich hat Gott immer die Absicht bei seinen Wegen, dass wir Menschen von innen her geheilt werden. Vor 22 Jahren, da hatten die Brüder den Josef in dieses Loch in die Zisterne werfen lassen. Die Brüder haben ihr Herz hart gemacht gegen dieses Flehen, gegen dieses Schreien von Josef. Nochmal, wenn wir uns das nochmal praktisch vorstellen, der ist da unten im Loch und du bist direkt oben dran. Und da geht es um deinen Bruder. Wie wird er sie angefleht haben? Also wenn ich nur schon an den Ton denke, ja, dreht es mir wirklich das Herz um, ehrlich. Sie hatten damals ihr Herz zu Stein gemacht. So, und jetzt sind sie im Gefängnis gelandet und der Ägypter macht sein Herz zu Stein. Also so wirkt es ja für sie. Sie hatten keine Chance in dieser Lage, wo sie jetzt sind, keine Chance, seine Forderung zu erfüllen, dass einer von ihnen nach Hause geht, um den Jüngsten zu holen. Also keine Chance, aus der Nummer rauszukommen. So was von gefangen, festgehalten waren sie. Und eben zum harten Herz, jetzt macht dieser Ägypter sein Herz kalt. Gegen alles bitten, gegen alles beteuern, wir sind ehrlich. Wir sind keine Spione. Was der Mensch sät, wird er ernten. Und an dieses Wort denke ich in Galater 6, Vers 7, dort steht's. Und wisst ihr, es ist Gottes Wort. Was der Mensch sät, wird er ernten. Und deswegen ist damit absolut nicht zu spaßen. Meine Eltern, wir wohnten in einem 2000-Einwohner-Dörfchen, 93% katholisch. Da wird bis heute Karneval sehr groß gefeiert. Und Anfang der 80er Jahre wurde etwa 10 Kilometer weiter hinten im Tal, also dieser Ort ist unten im Tal, 10 Kilometer weiter hinten im Tal wurde ein Stausee für die Trinkwasserversorgung gebaut. Ja, da standen Häuser, Wohnhäuser, die mussten alle wegziehen und es wurde eine riesen Staumauer gebaut. Und dann war also dieser Stausee fertig. Und da erschien im Zeitungsartikel, wenn die Mauer brechen sollte, unser Dorf ist weg. Ja, also das Wasser, das nimmt unser Dorf komplett mit. Und Fasching, also Karneval darauf, da findet ja dann immer so ein Umzug statt. Und dann haben sie einen Wagen oder mehrere Wagen gebaut, hinterm Traktor, die Arche Noah. Und dann haben die beim Faschingsumzug geschrien, Gott kann machen, was er will, er kann diese Staumauer brechen, wir werden nicht umkommen, wir werden uns hier auf dieser Arche Noah retten. Wörtlich. Ein Jahr später, exakt ein Jahr später, fiel Karneval aus. Wir hatten einen Dauerregen, das habe ich vorher und nachher im Leben nicht mehr erlebt, in einer Stärke. Und die haben den Stausee schon ganz zugemacht. Also vom Stausee kam kein bisschen Wasser mehr in den Bach, in den Fluss. Und es war eine Flutkatastrophe, Hochwasserkatastrophe bei uns. Dieses Dorf im Tal hatte drei Ausfahrten in drei Richtungen. Du kamst nicht mehr raus. Die Straßen waren zu mit Erdrutsche. Nachts gingen die Sirenen los, Katastrophenalarm. Die Feuerwehr hat signalisiert, wir kommen nicht mehr nach. Und wir haben ein großes Freizeitheim gehabt und uns haben sie geholfen. Also aus menschlicher Sicht wäre ohne Feuerwehr unsere Heizung komplett kaputt gegangen. Und mein Vater, wie meistens in so spannenden Situationen, der war gar nicht da, der war zu einer Evangelisation unterwegs. Und dann kam er nach Karneval zurück und dann ging ich da als 11-, 12-jähriger Kerl mit. Dann ist er zum Feuerwehrkommandant gegangen, mit einem Geschenk und hat sich bedankt für den wirklich immensen Einsatz, den die Feuerwehr bei uns brachte. Aber mein Vater sagte dem Kommandant, ich will nicht richten und nicht urteilen, aber ich muss an dieses Bibelwort denken. Und ich denke ein Jahr zurück an Karneval. Und der Kommandant sagt, Herr Höflin, hören Sie auf mit Reden, Sie haben vollkommen recht. Verse 18 bis 20. Dort steht, am dritten Tage aber sprach er zu ihnen, wollt ihr leben, so tut nun dies, denn ich fürchte Gott. Seid ihr redlich, so lasst einen eurer Brüder gebunden liegen in eurem Gefängnis, ihr aber zieht hin und bringt heim, was ihr gekauft habt für den Hunger. Ja, dank der Gottesfurcht von diesem harten Ägypter, ja? Ende von Vers 18, ich fürchte Gott. Dank von dieser Gottesfurcht ja, bekommen sie eine neue Chance, der hungrigen Familie wegen. Natürlich wollte Josef ja nie und nimmer, dass die Familie zu Hause ernstlich in Mangel kommt, also in Hungersnot kommt, dass sie leiden. Ihm geht es doch um die Brüder, dass sie eine heilende Veränderung erleben. Vers 21. Sie sprachen aber untereinander, das haben wir unserem Bruder verschuldet, denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte, und wir wollten ihn nicht erhören. Darum kommt nun diese Trübsal über uns. Jetzt wirkt's, jetzt arbeitet's in den Brüdern so langsam. Drei Tage waren sie ja im Gefängnis gehalten und eben diese harten Anschuldigungen, sie sind Spione, jetzt zeigt's erste Früchte. Es wirkt Wunder. Hier beginnt Sündenerkenntnis. Und Sünde verjährt nicht. Sünde hat kein Ablaufdatum. Nach 22 Jahren ist ungeklärte Sünde immer noch Sünde. Zeit heilt Wunden, aber nicht begangene Sünden. Da braucht es Bereuen und Vergeben. Und interessant ist der Vers in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Jesus treu und gerecht und er reinigt und vergibt uns und reinigt alle Ungerechtigkeit. Der ist eingebettet im Kontext für Christen. Dieser erste Johannesbrief ist an Christen geschrieben. Natürlich, ich auch verwende den Vers sehr gern evangelistisch, aber wir erleben es doch auch, dass wir sündigen. 22 Jahre konnten die Brüder nicht offen ihrem Vater ins Gesicht sehen, auch wenn sie ja meinten, nee, wir haben ihn ja nicht angelogen. Das hat ja der gemacht, den wir schickten. Ja, sie haben ja Josef nicht getötet. Bekennen ist immer hart. Auch mir fällt es nicht leicht. Aber durch Bekennen kommen wir wieder zum Frieden und zur Freude. Ich darf einen Mann kennen, der ist vermutlich die Tage, steht unser Buscafé im Allgäu, vermutlich arbeitet er dort wieder mit. Er wohnt im Allgäu. Den habe ich kennengelernt. Und wenn ihr mich fragen würdet, was ist ein sanftmütiger Mensch? Ich würde euch diesen Mann zeigen. So ein freudiger, ruhiger, ausgeglichener Typ. Aber als ich ihn kennenlernte, hat er mir seine Geschichte erzählt. Er sagte, ich weiß bis heute nicht, wie es passieren konnte. Das ist wie wenn dir da oben jemand den Schalter ausschaltet. Er hatte damals erfahren, dass seine Frau ihn über Wochen bereits mit seinem besten Freund betrogen hatte. Und als er das erfahren hatte und seine Frau nach Hause kam, hat er sie mit so einem langen Küchenmesser begrüßt. Er hat sie ermordet. Und dann hat er das Messer bei sich ins Herz gestochen, aber wie die Ärzte sagen, er war 2 Millimeter zu weit daneben, deswegen hat er überlebt. Er kam ins Krankenhaus und der Prozess lief, er kam ins Gefängnis einige Jahre. Diesmal nicht die Gideon, sondern ein katholischer Gefängnisseelsorger kommt ins Gefängnis, bietet ihm eine Bibel an und er nimmt sie und liest. Und im Gefängnis nimmt er die Vergebung seiner Sünde an. Inzwischen ist er wieder verheiratet, ich komme einmal im Jahr in die Gemeinde zum Predigen, kenne seine Frau. Dann habe ich ihn gefragt, du, wenn man sowas hinter sich hat, vergeht doch kein Tag, wo das nicht hochkommt. Dann sagt er, du, ich kann es dir nur durch ein Wunder Gottes erklären. Oft vergehen Wochen, Monate, wo ich da gar nicht mehr dran denken muss. Das schenkt Gott. Ja, Vers 22. Ruben hat einen Vorschlag. Sagte ich's euch nicht, als ich sprach, versündigt euch nicht an dem Knaben. Doch ihr wolltet nicht hören, nun wird sein Blut gefordert. Ja, Ruben, Entschuldigung, kein Vorschlag, sondern Vorwürfe. Vorwürfe macht der Ruben und dann will er sich natürlich noch selbst rechtfertigen, aber wir hatten die Situation, er selber hat auch gesündigt. Aus Angst, dass er bei seinen Brüdern nicht mehr gut dasteht, hat er ja damals bei Josef nicht klar Stellung bezogen. Kennen wir das nicht auch von uns? Und dann machen wir auch noch Vorwürfe wie der Ruben. Ich hab's euch doch gleich gesagt. Da muss ich an die ganz bekannte Begebenheit in der Schrift denken, an den verlorenen Sohn. Wie wird der von seinem Vater begrüßt, als er zurückkommt? Hab ich's dir gleich gesagt? Nix. Er wird angenommen, weil, 1. Johannes 1, Vers 9, weil Umkehr, Buße im Herzen geschah. Das ist der Weg. Das ist der Weg, ja, so wie der Vater den verlorenen Sohn wieder annimmt. Und so handelt auch Gott. Und es lohnt sich wirklich, immer zum himmlischen Vater zurückzukommen, dass wir unser Leben von ihm in Ordnung bringen lassen. Dann die Verse 23 und 24. Sie wussten aber nicht, dass es Josef verstand, denn er redete mit ihnen durch einen Dolmetscher und er wandte sich von ihnen und weinte. Als er sich nun wieder zu ihnen wandte und mit ihnen redete, nahm er aus ihrer Mitte Simeon und ließ ihn binden vor ihren Augen. Ja, Josef ist ein normaler Mensch mit Emotionen, das schmerzt ihn im Herzen. Aber er kann sich noch nicht zu erkennen geben. Ja, die eitrigen Wunden, es muss gereinigt werden, auch wenn es schmerzt. Es kann nicht einfach überdeckt sein. Nein, es muss wirklich von Grund auf Erneuerung geschehen. Ja, dass wir wirklich Sünde bekennen und dann aber auch in Ordnung bringen und so zum inneren Frieden kommen. Es kann nicht einfach weitergehen oder überdeckt werden. Dann die Verse 25 bis 28. Und Josef gab Befehl, ihre Säcke mit Getreide zu füllen und ihnen ihr Geld wiederzugeben. Einem jeden in seinen Sack, dazu auch Zehrung auf den Weg. Und so tat man ihnen. Und sie luden ihre Ware auf ihre Esel und zogen von dannen. Als aber einer seinen Sack auftat, dass er seinem Esel Futter gäbe in der Herberge, sah er sein Geld, das oben im Sack lag, und sprach zu seinen Brüdern: Mein Geld ist wieder da, in meinem Sack ist es. Da entfiel ihnen ihr Herz, und sie blickten einander erschrocken an und sprachen: Warum hat Gott uns das angetan? Jetzt müssen die Brüder lernen, selbst Unrecht zu ertragen. Und vor allem wie Josef vorher in seinem Leben, sie können nichts dagegen tun. Unrecht zu ertragen und sie können nichts dagegen tun. Und das ist bei Gott definitiv. Morgen sehen wir sehr ausführlich das Thema Vergebung, dass wir uns nicht falsch verstehen. Es gibt Vergebung, 100%. Aber nicht immer kann uns Gott die Konsequenzen ersparen. Das ist wie bei Kindererziehung. Ja, wenn du nicht willst, dass die Kinder mit dir irgendwann den Affen machen, dann vergibst du ihnen, wenn sie um Vergebung bitten. Aber wenn Konsequenzen angesagt werden, ja, dann kommen die. Und dann hier mein Geld in meinem Sack. Also er stellt sich letztlich die Frage, warum ausgerechnet bei mir? Ich habe ja noch sämtliche andere Brüder. Warum gerade bei mir? Bin ich nicht besser wie die anderen? Mit was habe ich sowas verdient? Ich glaube, jeder von uns kennt genau Situationen, wo wir uns das auch schon gefragt haben. Und das heißt eigentlich wörtlich, wo sie da erschrocken sind, das Herz stand ihnen still. Also das bringt zum Ausdruck, sie waren sowas von hilflos. Von Hilflosigkeit waren sie überfallen. Auch das noch. Also eigentlich war ja die ganze Reise ein Trauerakt. Da hält er uns erst 3 Tage in Ägypten fest im Gefängnis. Und jetzt diese Geschichte mit dem Geld. Und interessant ist, umso einer freut sich doch, oder, wenn du Geld findest. Aber hier war keine Freude über das gefundene Geld, sondern die bange Frage, warum hat uns Gott das angetan? Was steht nicht hier? Das ist manchmal auch interessant. Was steht nicht hier? Warum hat uns das der Ägypter angetan? Dieser Mann, das steht nicht da. Also sie spüren, sie wissen, letztlich steckt Gott hinter alledem. Aber wir sind ehrliche Leute. Ja, was machen wir? Wir kehren sofort um, bringen das Geld zurück. Dann beweisen wir unsere Ehrlichkeit. Aber das war nicht möglich. Warum? Weil der strenge Ägypter ihnen eingeschärft hat: Hierher kommt ihr mir nicht mehr ohne euren jüngsten Bruder. Ihr bekommt keine Lebensmittel mehr. Euer jüngster Bruder, der kommt vor meine Augen. Ja, und wenn sie jetzt gleich zurückkommen, dann wäre ja wiederum die Bestätigung für den Ägypter: Wir sind Spione. Ab Vers 29. Als sie nun heimkamen zu ihrem Vater Jakob ins Land Kanaan, sagten sie ihm alles, was ihnen begegnet war, und sprachen: Der Mann, der im Lande Herr ist, redete hart mit uns und hielt uns für Kundschafter. Und wir antworteten ihm: Wir sind redlich und nie Kundschafter gewesen, sondern 12 Brüder unseres Vaters Söhne. Einer ist nicht mehr vorhanden und der Jüngste ist noch bei unserem Vater im Lande Kanaan. Da sprach der Herr im Lande zu uns: Daran will ich erkennen, ob ihr redlich seid. Einen eurer Brüder lasst bei mir und nehmt für euer Haus, wie viel ihr bedürft, und zieht hin. Und bringt euren jüngsten Bruder zu mir, so merke ich, dass ihr nicht Kundschafter, sondern redlich seid. Dann will ich euch auch euren Bruder wiedergeben, und ihr mögt im Lande Handel treiben. Und als sie die Säcke ausschütteten, fand ein jeder seinen Beutel Geld in seinem Sack. Und als sie sahen, dass es die Beutel mit ihrem Geld waren, erschraken sie samt ihrem Vater. Als sie jetzt auf dem letzten Wegstück nach Hause waren, kann ich mir vorstellen, wie es da bunt herging, wie sie verhandelt haben. Wer sagt dem Vater etwas? Was sagen wir ihm? Was teilen wir besser dem Vater nicht mit? Was verschweigen wir schlauer? Und dann ist interessant, sie erzählen ihrem Vater gar nichts davon, dass sie da 3 Tage im Gefängnis festgehalten wurden. Sie erzählen nichts davon, was sie da alles geredet haben, dass sie gemerkt haben, dass die Not über sie gekommen sei, weil sie sich an Josef und ihrem Vater so schwer versündigt hatten. Erzählen sie nichts davon. Sondern der Ägypter hat gesagt, lasst einen bei mir, daran will ich erkennen, ob ihr ehrlich seid. Sie sagten jetzt auch nicht, dass Simeon die ganze Zeit im Gefängnis liegt. Aber dann kommt eine neue Welle des Erschreckens. Da sprach Jakob, ihr Vater, zu ihnen, ihr beraubt mich meiner Kinder. Josef ist nicht mehr da, Simeon ist nicht mehr da. Benjamin wollt ihr auch wegnehmen, es geht alles über mich. Ruben antwortete seinem Vater, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe, so tötet meine 2 Söhne. Gib ihn nur in meine Hand, ich will ihn dir wiederbringen. Er sprach, mein Sohn soll nicht mit euch hinabziehen, da sein Bruder tot ist und er ist allein übrig geblieben. Wenn ihm ein Unfall auf dem Wege begegnete, den ihr reistet, würdet ihr meine grauen Haare mit Herzeleid hinunter zu den Toten bringen. Also eine neue Welle von Erschrecken kommt jetzt erstmal. Bei allen ist das Geld im Sack vorhanden. Und sogar der Vater erschrickt dann in Vers 36, das ganze Elend bricht jetzt über Jakob hinein. Ja, alles kommt über mich, Stück für Stück wird mir genommen. Warum nur, warum? Und dann, jetzt kommt die Anklage an seine Söhne. Ihr beraubt mich meiner Kinder. Interessant. Für den Jakob sind die Söhne die Ursache für die ganze Sache. Die Brüder, die wurden von 2 Seiten angeklagt. Auf der einen Seite dieser harte Ägypter, ihr seid Spione. Und jetzt vom Vater, ihr seid die Räuber meiner Kinder. Von 2 harten Anklagen getroffen. Und hier wird einfach deutlich, nicht geklärte Sünde wird immer schlimmer. Wir wollen es geheim halten. Was ist, wenn es rauskommt? Wie dieses Bild vom Spinnennetz. Das ist eklig, das wird immer größer und noch verworrener und noch klebriger. Nicht geklärte Sünde wird immer schlimmer. Und jetzt gib's zu, das Ende heute ist sehr ernst. Jetzt macht Ruben einen Vorschlag. Der ist so verzweifelt und vor allem er ist so davon überzeugt, ohne Benjamin haben wir in Ägypten keine Chance mehr, dass er zu was bereit ist. Er ist dazu bereit, seine 2 eigenen Söhne töten zu lassen. Wisst ihr, was das für eine Botschaft, für eine Wahrheit enthaltet? Das ist wirklich eine harte, ernste Tatsache, die hier rüberkommt. Du bist bereit, alles zu geben. Sogar deine eigenen Kinder, aber nicht bereit zuzugeben. Lieber alles hergeben und wenn sogar die eigenen Kinder getötet werden, aber nicht bereit zuzugeben. Das zeigt auch die Macht der Sünde. Bitte versteht mich nicht falsch. Wir haben die Liebe Gottes weiterzugeben. Und dass es keine Sünde gibt, die Jesus nicht vergeben kann. Aber mit Sünde ist nicht zu spaßen. Sünde hat eine Macht. Und wenn wir Gläubigen damit spielen, Corona-Zeiten haben die Klicks auf Pornoseiten zugenommen. Bitte sind wir nicht so naiv und denken nicht, da sind Christen nicht dabei. Und bitte sind wir nicht so naiv und denken, Brüdergemeindler sind auch nicht dabei. Man ist bereit, alles zu unternehmen, alles zu geben, aber nicht bereit, zuzugeben. Und dann jammert den Jakob, dass er nicht einmal im Frieden sterben kann. Nicht mal das. Ja, ich habe es angekündigt, das ist jetzt kein Happy End mit dem heutigen Ende. Deswegen ist gut, dass es nochmal weitergeht, nämlich morgen Vormittag dann um 10:30. Da machen wir also weiter, da machen wir Fortsetzung. Ja, wir haben gesehen, nach 22 Jahren wurden sie eingeholt von Ungeklärtem. Mach dir Mut, wenn es bei dir irgendwas gibt. Ja, du musst jetzt auch nichts erfinden, aber wenn es was gibt, wo du ganz genau weißt, Und nach außen hin hast du die Maske des Strahlens, aber in dir schmerzt es. Gibt es Ungeklärtes aus deiner Vergangenheit? Wir wurden daran erinnert an die Gefahr der Maske, auch der frommen Maske. Ja, nicht mein Gesicht verlieren. Mache ich anderen vielleicht was vor? Aber wir haben uns auch kurz an den verlorenen Sohn erinnert, oder an den Vater vor allem. Kein Vorwurf, echte Liebe und Annahme. Lasst es uns auch so handhaben. Wenn Menschen auf uns zukommen, um Vergebung zu bitten, um Dinge zu klären, dann lasst uns genauso reagieren und sie von Herzen annehmen. Wir beten, wer kann, steht doch bitte auf. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du wirklich bereit bist, alles zu vergeben. Herr, und heute hast du eine sehr ernste Botschaft auch an mich gerichtet durch diese Passage aus Josefs Leben. Herr, bewahr uns davor, mit Sünde zu spielen. Herr, und wenn uns etwas bewusst wird, Herr, dann schenk, ja, dass wir doch auch auf andere zugehen, dass wir um Vergebung bitten. Herr, ich danke dir, dass du ein Herr bist, der uns nie aufgibt. Herr, solange wir atmen, ist deine Gnade für uns gültig. Und dafür danke ich dir. Und so danke ich dir jetzt auch für den weiteren Abend, Herr. Wir beten um deinen Schutz, um deinen Segen und dass wir auch morgen wieder gesund aufstehen können. Amen.